den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
Aktuell entsteht der Podcast in Kooperation mit der Akademie der Wissenschaften in Hamburg.
Darüber hinaus danken wir Thomas Seck für die Mitarbeit bei dieser Folge.
Dass sich die westlichen Mächte in der durch Kolonialismus und Überlegenheitsgefühl geprägten Einschätzung vermeintlich weniger entwickelter Länder oftmals täuschten, thematisiert der heutige Artikel aus dem Hamburger Anzeiger vom 18. September. Galt vor dem Ersten Weltkrieg das Osmanische Reich als kranker Mann am Bosporus und China als ressourcenreiches Land, das sich mit einem geringen militärischen Aufwand kontrollieren ließe, so stellte sich das Kräfteverhältnis 1925 bereits anders dar. Der junge Staat Türkei rang mit den Engländern um die Vormachtstellung im heutigen Irak und China konnten die Kolonialmächte nicht mehr ihren Willen durch militärische Macht aufzwingen. Der Autor dieser Einschätzung der Lage ist Paul Rohrbach, einer der meistgelesenen Kolonial- und außenpolitischen Kommentatoren von Weimar. Er vertrat großdeutsche und kolonialistische Ziele für Deutschland und engagierte sich in der Akademie zur wissenschaftlichen Erforschung und Pflege des Deutschtums, ist also dem rechten Spektrum der politischen Landschaft zuzuordnen. Zugleich belegt seine Person aber auch, dass seine Ansichten trotz teilweise ideologischer Überschneidung nicht automatisch in den Schoß der NSDAP führten. Rohrbach protestierte gegen die Machtübernahme und zog sich dann aus der Politik zurück. Es liest Frank Riede.
Die Umwertung der Werte im Nahen und Fernen Osten von Dr. Paul Rohrbach. Wenn jemand in der Zeit zwischen dem sogenannten Boxeraufstand in China und dem Ende des Weltkrieges vorausgesagt hätte, dass Staaten wie die Türkei oder China noch einmal so starke politische Faktoren werden würden, dass an ihrem Widerstand die annexionistisch zersetzende Politik der stärksten europäischen Mächte sich brechen würde, er hätte schwerlich damit Glauben gefunden. Die Türkei war ein für allemal der kranke Mann und China, pflegte man seit dem Ende des 19. Jahrhunderts allgemein in Einflusssphären zu zerlegen, wobei auf englischen Karten gleich 2/3 des Ganzen in Lettern von traditionellem britischen Rot als Yangtze-Bassin überdruckt wurden. Wie merkwürdig haben sich jetzt diese Dinge geändert. Aus Washington wird gemeldet, Zitat, die Signaturmächte des Washingtoner Abkommens über China haben der Pekinger Regierung in 3 übereinstimmenden Noten mitgeteilt, dass sie bereit sind, zu einem baldigen Zeitpunkt Kommissare zu ernennen und zu erwägen, ob überhaupt und welche Schritte getan werden könnten hinsichtlich der Aufgabe der exterritorialen Vorrechte, Zitat Ende. Seit Jahrhunderten ist kein größerer Triumph Asiens in so kurzen Worten gemeldet worden. Die Signaturmächte des sogenannten Neun-Mächte-Abkommens vom 6. Februar 1922 sind außer China die Vereinigten Staaten von Amerika, England, Japan, Frankreich, Italien, die Niederlande, Portugal. Außer diesen 8 Staaten genießen in China exterritoriale Vorrechte von europäischen Mächten noch Spanien, Schweden, Norwegen, Dänemark und die Schweiz. Von amerikanischen noch Chile und Mexiko. Deutschland, Russland und die österreichischen Nachfolgestaaten haben das Recht der eigenen Gerichtsbarkeit über ihre Staatsangehörigen in China aufgegeben. Die Initiative zu dem jetzigen Verzichtsangebot hat die amerikanische Regierung ergriffen, mit dem Vorbehalt, dass China sich bereit und fähig zeigen solle, den Schutz der ausländischen Rechte und Interessen mit seinen eigenen Mitteln sicherzustellen. Es handelt sich aber nicht nur darum, dass ausländische Staatsangehörige bisher der chinesischen Gerichtsbarkeit entzogen sind, sondern auch darum, dass China ebenso wie früher die Türkei nicht das Recht einer autonomen Zollgesetzgebung besitzt. Die chinesischen Ein- und Ausfuhrzölle sind vielmehr vertraglich gebunden, so dass eine Abänderung, praktisch gesprochen eine Erhöhung der chinesischen Zolleinkünfte, nur erfolgen kann, wenn die Vertragsstaaten zustimmen. Diese Klausel war es, die früher zum Beispiel die Türkei dauernd daran hinderte, die Mittel für die Garantiesummen flüssig zu machen, ohne die von den beteiligten Finanzgruppen der Bau der Bagdadbahn nicht weitergeführt wurde. Wäre das rechtzeitig geschehen, so hätte der Weltkrieg durch einen erfolgreichen Angriff auf Ägypten schon gleich anfangs eine andere Wendung nehmen können. Man sieht also, wie groß unter Umständen die politische Bedeutung der fehlenden Zollautonomie sein kann. Daher ist es enorm wichtig, dass in derselben Note, in der die Signaturmächte sich bereit erklären, über die Aufgabe ihrer exterritorialen Rechte in China zu verhandeln, auch noch das weitere Angebot enthalten ist, Zitat, jeden vernünftigen Vorschlag in Erwägung zu ziehen, den China in Bezug auf die Revision der Tarife macht, Zitat Ende. Der Schlüssel zum Verständnis dieser Wendung muss an zwei Stellen gesucht werden, in Versailles und in Moskau. Es ist noch nicht lange her, dass auf dem 8. Kommunistischen Kongress in Moskau Bucharin die Formel aufstellte, das Prinzip des nationalen Selbstbestimmungsrechts in den überseeischen Kolonien und Interessengebieten der europäischen Mächte müsse dazu ausgenutzt werden, Zitat, dem fremden Imperialismus Schaden zuzufügen, Zitat Ende. Ein anderer bekannter Bolschewik, Rjazanow, sagte eben dort, Zitat, man kann nicht ungestraft die Abschaffung des nationalen Rechtes auf Selbstbestimmung für die asiatischen Völker in einem Moment proklamieren, wo die Rettung des Sowjetregimes eben darin besteht, die größtmögliche Zahl von Nationen auf die imperialistischen Wölfe zu hetzen. Zitat Ende. Die Mächtigen von Versailles haben die, Zitat, freie Selbstbestimmung der Nationen, Zitat Ende, als das neue politische Grundgesetz der Menschheit verkündet, aber sie haben geglaubt, alle diejenigen Völker, deren Selbstbestimmung ihnen, den Siegern, unerwünscht sein würde, davon ausschließen zu können. Das aber zeigt sich jetzt als unmöglich. Das chinesische Nationalgefühl hat das neue Evangelium so einheitlich und so kräftig erfasst, dass Engländer und Japaner, Franzosen und Amerikaner gleich hilflos vor der Entschlossenheit des chinesischen Volkes stehen, sich die Freiheit von den Fesseln fremder Vorzugsrechte zu erkämpfen. Vor allem England hat die Erfahrung gemacht, wie wirksam die unblutige Waffe des Boykotts zu treffen imstande ist. Auf der einen Seite hat die Moskauer Diplomatie verstanden, die moralische Offensive Chinas hauptsächlich gegen England zu richten. Auf der anderen haben die Amerikaner am schnellsten begriffen, dass die Privilegien der Fremden nicht mehr zu halten sind, und sie haben daher den Anstoß dazu gegeben, wegen Aufgabe der fremden exterritorialen Rechte und der fremden Zolldiktatur mit China zu verhandeln. Die Zeit der Opiumkriege ist vorbei. Weder die Engländer noch sonst jemand kann heute noch daran denken, dem chinesischen Boykott mit Landungstruppen und Bombardements zu begegnen. Das ist die Nemesis der Selbstbestimmungslüge von Versailles. Was die Chinesen mit dem stummen Krieg des Boykotts und der nationalen Propaganda jetzt erreichen, das haben die Türken schon einige Jahre früher mit der Waffe erreicht, und das setzen sie jetzt in der Mosul-Frage mit politischen Mitteln fort. Ihre Stärke liegt darin, dass sie wissen, England kann es nicht wagen, wegen Mosul Krieg zu beginnen. Sie verlangen Abstimmung, also freies Selbstbestimmungsrecht, und sie berufen sich darauf, dass Mosul rechtlich noch heute türkisches Gebiet ist. Es ist okkupiert, Zitat, wie Frankreich das Ruhrgebiet okkupiert hatte, Zitat Ende, aber den Friedensvertrag, durch den Mosul von der Türkei abgetrennt werden sollte, haben die Türken nie unterschrieben, sondern ihn den Alliierten zerrissen vor die Füße geworfen. Es ist kläglich und spaßhaft zugleich zu sehen, welch einen Eiertanz die Spezialisten des Völkerbundes in der Mosuler Sache aufgeführt haben, um der Entscheidung auszuweichen, ob Mosul türkisch oder englisch sein soll. Sie haben so gut gewusst wie die Türken, dass keine englische Regierung mehr einen Krieg entfesseln kann, nur um die Ölquellen am Tigris in die Hand zu bekommen. Abgesehen von den innerpolitischen Schwierigkeiten, die sie damit hervorriefe, muss sie sich sagen, wo der erste Schuss fällt, das zu bestimmen, haben wir vielleicht in der Hand. Aber wo der letzte fällt, das weiß nur das Schicksal. Und ob dies Schicksal für England günstig wäre, das weiß niemand. Wir Deutschen haben nichts von alledem zu bedauern. Wir sind für eine Weile Zuschauer dieser Vorgänge im Nahen wie im Fernen Osten geworden. Aber wir dürfen uns sagen, dass es jedes Mal auch unsere Sache ist, die geführt wird, wenn ein Volk für seine Selbstbestimmungsrechte kämpft. Darum wäre es auch verkehrt von uns, freiwillig Bindungen einzugehen, zu denen niemand uns nötigen kann.
Ja, China wird immer mächtiger. Und Werte werden wieder umgewertet. Bis morgen.
Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.